Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute über ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema mit einem sehr spannenden Gast unterhalten. Heute ist nämlich Peter Wohlleben hier im Outdoor-Podcast. Hallo Peter.
Hallo Kerstin.
Peter Wohlleben ist eigentlich ursprünglich Förster gewesen, ist, glaube ich, der breiten Bevölkerung bekannt durch sein Buch von 2015, Das geheime Leben der Bäume. Ich glaube, das hat ziemliche Wellen geschlagen. Also dadurch bin ich auch mal auf dich gestoßen, größer und sehr spannend. Dein Sohn Tobias hat 2016 dann auch noch die Waldakademie gegründet, wo vertieftes und vielleicht auch anderes Wissen über den Wald und den Umgang damit gelehrt wird. Also sehr spannende Projekte, die so in deinem Umfeld rumschwabbern. Aber heute mag ich mich mit dir unterhalten, lieber Peter, über dein neuestes Buch, nämlich Buchenleben. Da geht's, wie der Name schon sagt, um das Leben einer Buche. Magst du aber trotzdem mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was es in dem Buch deiner Meinung nach geht oder was wir erwarten dürfen, wenn wir das lesen?
Ja, also ich bin ja eher dafür bekannt, populäre Sachbücher zu schreiben. Und das hier ist jetzt ein Hybrid. Also das heißt, da habe ich quasi einen Roman geschrieben, nämlich eine Autobiografie einer Buche aus der Sicht des Baums. Das ist ja fiktional, der Baum kann ja nicht sprechen, zumindest nicht in unserer
Sprache. Schreiben auch nicht.
Schreiben auch nicht, genau. Ja. Richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das denn das? Also ich würde gerne den Baum den Menschen näher bringen, und zwar empathisch. Ne? Und das geht nur durch einen Perspektivwechsel, denn wenn wir drauf gucken, projizieren wir unsere Dinge auf den Baum. Mhm. Und das ist fehlerbehaftet. Also der Baum muss selber erzählen dürfen. Und das Ganze auf wissenschaftlicher Grundlage. So, und das musste also ein echter Baum sein. Den Baum gibt es wirklich. Der steht hier in der Nähe von unserem Forsthaus. Das, die grobe Rabenhandlung ist auch tatsächlich so passiert. Und die Detailhandlung ist wissenschaftlich gut abgesichert. Ne? Also auch, dass ein Baum sehen kann, dass ein Baum hören kann, dass ein Baum sich verständigen kann, Kontakt knüpfen kann, diese ganzen Dinge. Und die zusätzliche Aufgabe war, es ist stinkelangweilig, 200 Jahre auf derselben Stelle zu stehen. Und dann ein spannendes Leben zu führen. Geht das überhaupt? Ja, das geht überraschend gut. Also der Punkt ist, ich möchte Umweltschutz über Empathie, so ähnlich wie bei Walen oder bei Wölfen oder was auch immer, näher bringen. Und das geht eben nur, wenn man sich in den Baum reinversetzt. 80% liest sich wie ein Roman. Es ist aber tatsächlich eine Autobiografie. Und hinten die restlichen 20%, deswegen sind auch extra zwei Lesebändchen drin, kann man Kapitel für Kapitel nachschauen. Was sagt die Wissenschaft dazu? Was kann der Baum? Was ist abgeprüft? Wie ist der Stand der Diskussion? Und die Quellen dazu. Und dann kann sich jeder und jede davon überzeugen, was davon ist ausgedacht und was nicht. Und der allergrößte Teil, bis auf die Sprache und ne, so das tägliche Detail, ist tatsächlich exakt Wissenschaft transformiert in einen Roman. So kann man es, ja, also kurz zusammengefasst ist es jetzt nicht, aber das ist so.
Aber schön zusammengefasst, denke ich auch. Ja. Also ich habe es auch gelesen und auch wirklich in einem Hui mehr oder weniger durchgelesen, weil es wirklich unheimlich spannend ist, muss ich sagen. Und du hast ja auch das, glaube ich, an einer Stelle so schön gesagt, da du nicht wirklich buchisch sprechen kannst, es gibt buchisch als Sprache nicht, hast du versucht, ja, das eben so darzustellen, dass man das als Mensch auch wirklich nachvollziehen kann und halt doch in sehr menschliche Sprache. Wobei, ich fand das sehr fein. Es sind ja immer wieder so Begriffe drin, die aus der Sicht einer Buche das Lebewesen charakterisieren könnten, dem sie begegnen. Ich denke da an die Rehe, der braune Tod, ne, weil das für die Buchen so ist, dass da halt die Rehe die jungen Buchensprösslinge abknabbern. Also ist es der braune Tod. Und man kommt da dann, finde ich, auch sehr schön in so einen Modus rein, wo man mit diesen Begrifflichkeiten auch sehr schön umgehen kann.
Genau, das war die große Schwierigkeit. Mache ich jetzt ein Wörterbuch? Also ich hatte zuerst wirklich überlegt, alles, was lebt, also irgendwo muss man einen Kompromiss finden. Der erste Kompromiss ist, wir machen es in menschlicher Sprache. Das zweite ist, welche Begriffe übersetze ich? Und das sollte halt so nah wie möglich an dem Baum dran sein. Und viele Tiere oder andere Lebewesen haben für einen Baum eine andere Bedeutung als für uns. Und das sollte sich im Namen widerspiegeln. Aber das macht es halt kompliziert zu lesen. Und zuerst hatte ich gedacht, wir machen ein Wörterbuch. Buchisch, deutsch, deutsch-buchisch sozusagen. Und da hätte man aber immer vor- und zurückblättern müssen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir führen das so elegant Nun zum Beispiel, da kamen Rehe, wir nennen sie der braune Tod, bla bla bla. Und dann geht das eben weiter und dann weiß man, aha, Rehe heißen hier brauner Tod. Und dann kann man das aufgreifen, ne, und muss nicht ständig schauen, dann weiß man automatisch, ah, das sind die Rehe. Und weiß gleichzeitig, das hat für die Buche eben die Bedeutung, das ist, sagen wir es mal ganz böse ausgedrückt, sind das Kindermörder. Ne?
Ja.
Die Rehe sind natürlich trotzdem nicht böse, die werden auch nicht als böse dargestellt, aber für die Buche ist es eine Bedrohung.
Ja, für die Buche ist das natürlich echt ein Problem. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass junge Buchen dann doch angeknabbert werden. Jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen quer natürlich mich über dich erkundigt und habe auch rausgefunden, dass du auch schon öfters angegangen wurdest, weil du eben Pflanzen, Natur zu sehr vermenschlichst. Aber da ist dieses Buch doch auch ein unheimlich großes Risiko gewesen. War das für dich nicht auch so eine Hemmschwelle, das überhaupt so zu schreiben?
Nein, gar nicht. Also diese Kritik kommt ja aus der Forstlobby. Also die Forst, das ist halt eine ganz große Schwierigkeit. Viele Forstwissenschaftler arbeiten bei staatlichen Forstverwaltungen. Das sind die größten Holzverkaufsorganisationen. Das ist so ähnlich wie in den 70er, 80er, 90er Jahren Klimawandel-Mahner angegangen sind von Leuten, die gesagt haben, den Klimawandel gibt es gar nicht. Und wenn man genau geschaut hat, sind die zum Beispiel im Auftrag von ExxonMobil unterwegs gewesen. Mhm. Das sehen wir in der Forstszene auch. Und dann heißt es, Forstwissenschaftler sehen das kritisch. Interessanterweise kommt, dadurch kriege ich mehr Wissen, weil dann melden sich nämlich die echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Themenfelder bearbeiten, zum Beispiel Pilzforschende. Mhm. Da haben wir ganz tolle Kontakte bekommen zum Thema Wood Wide Web, dieses Pilznetzwerk, weil, sagen wir mal, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich Empathie für Bäume erzeuge, ärgert das Leute, die Holz verkaufen. Klar, also wenn ich mit toten Bäumen, sagen wir mal ganz böse, handel, wobei ich gar nicht gegen Holz als Rohstoff bin, aber wenn man mit Wald halt so umgeht, wie wir das gerade aktuell sehen, dann und beschweren sich die Leute und das nervt die Forstbetriebe und dann sagen die, alles Quatsch, alles Märchen, das können die Bäume gar nicht. Also damit kann ich sehr gut umgehen, weil das sogar mein Netzwerk vergrößert. Übrigens ist auf die Tour der neue Studiengang zustande gekommen. Sozialökologisches Waldmanagement, das ist weltweit der erste Öko-Studiengang zum Thema Forstwirtschaft. Der Biologe, der das dort an der Hochschule Eberswalde als Studiengangsleiter macht, der Professor Dr. Pierre Ibisch, mit dem bin ich mittlerweile gut befreundet, der hat sich aufgrund dieser Kritik bei mir gemeldet. Mhm. Also so ja, okay. Wächst mein Netz. Das ist ein Biologe, weltweit auch anerkannt, sehr renommierter Biologe, der diesen Studiengang jetzt leitet. Den habe ich initiiert, zusammen mit Geo und Greenpeace und ganz vielen anderen. Das ist aus sowas entstanden. Ne? Also Gegenwind, hat mir Claudia Kempfert mal gesagt, Gegenwind ist klasse. Gegenwind, ne? Am Meer mag man das auch gerne. Das stärkt das Immunsystem. Und so ist das hier auch. Gerne diese Kritik aus Seiten der Forstlobby, weil dadurch mein Wissen wächst. Und ich selber mich ständig auch selber wieder hinterfrage, habe ich das sauber dargestellt? Muss ich hier und da mal nachschärfen? Also das ist grundsätzlich gut.
Und wer sich in diese Konflikte oder in diese Gegenwind-Sachen noch ein bisschen vertiefen will, als kleiner Hinweis, du hast auch einen, wie ich finde, sehr hörenswerten Podcast, nämlich Peter und der Wald, wo du dich eben auch mit solchen Anfeindungen, sage ich mal, oder Kritiken auseinandersetzt, aber eben auch Biologen, Forstwissenschaftler und so mit ins Boot holst und dich eben über solche Themenfelder auch austauscht. Ne? Also wer da tiefer in diese Diskussionsfelder einsteigen will, kann da sehr gerne bei dir mal reinhören und sich da einfach nur mal eine Portion Wissen abholen. Also das genau. Mal am Rande. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes, dass man dich findet. Gib auch deine Homepages gerne an, das peter-wohlleben.de und eben die von der Waldakademie, und da findet man dann ja auch deinen Podcast, wenn man da nochmal genauer reinhorchen will. Mir ging es am Anfang so, gerade mit Vermenschlichen, fand ich auch so, war ich ein bisschen misstrauisch, bevor ich das Buch gelesen habe, ich dachte so, ist manchmal auch komisch, ne? Auch wenn Geschichten aus Sicht von Hunden, Katzen, sonst was geschrieben werden, das ist mir da manchmal auch zu dicke aufgetragen. Hab das Buch dann aber auch ganz viel als eher Metapher gelesen, fand das sehr schön zu lesen, eher als Märchen, und bin dann eben im Anhang auch über diese Studien gestolpert, wo du nochmal erläuterst, das und das ist wirklich wissenschaftlich belegt, oder da gibt es zumindest Studien dazu, die das nahelegen, dass es so ist, nämlich auch eben diese Tatsache, dass Bäume hören können. Du sagst, die hören mit den Wurzeln. Das konnte ich mir noch vorstellen, über Schwingungen, na, dass sie das aufnehmen. Aber dann dieses abgefahrene Ding, dass Bäume auch sehen können.
Ja.
Magst du dazu nochmal was sagen? Weil das ist klar, man muss ja das darstellen, was sieht die Buche wohl, wenn sie hoch wächst? Dachte genau. Ich, schöne Metapher. Aber ich war dann wirklich bass erstaunt, so wie die können tatsächlich sehen, sogar scharf sehen womöglich.
Ich muss das jetzt beschreiben. Du kannst es sehen. Es ist gerade die letzten Tage gekommen. Ich zeige halt das mal in die Kamera. So, das ist ein Buch hier. Ein ja. Buch von 1905. Ach, das was? Heißt, ja. Die Lichtsinnesorgane der Laubblätter. Mhm. Das ist von einem Gottfried Haberland. Das ist der Erste, der entdeckt hat, dass in Blättern optische Linsen sind.
So ein ja, Professor wirklich so richtig gewesen. Linsen wie das menschliche Auge?
Richtig. Fast, also ich weiß gar nicht, ob ich auf die Schnelle, ich hab, das ist jetzt die Tage erst gekommen, der hat auch hier Schnitte drin. Warte mal, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich das auf die Schnelle finde, wo er die Brechung, wo ist der Brennpunkt, das alles genau ermittelt hat. Er hat auch die lichtempfindliche Schicht ermittelt, die mit Photosynthese nichts zu tun hat und hat ganz klar von Pflanzenaugen geredet und schon vorweggenommen, das wird in der Wissenschaftsszene sicher Diskussionen geben, deswegen möchte er die auch nicht Augen nennen, sondern nennt sie Ocellen, wie Insektenaugen. So nennt man das übrigens bis heute. Das war 1905. Und übrigens, das ganze Buch geht darüber, ne? Das ganze dicke Buch. Also er hat sehr viel geforscht. Das sind keine Vermutungen gewesen, sondern akribische Untersuchungen, wo er zum Schluss kommt, das dient eben einfach der Reizverarbeitung. Also ganz normal wie unser Auge auch, gut belegt. Ja. Dann haben wir 1995 Forschende aus Tübingen gehabt, aus Deutschland. Die haben übrigens die Überschrift und wissenschaftliche Studien ermitteln immer Fakten. Ne, also das ist das, diesen Peer Review, das wird also, das heißt von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begutachtet, bevor es überhaupt veröffentlicht wird in Wissenschaftsmagazinen. Und wenn man dann sagt, das stimmt nicht, muss man das widerlegen. Mhm. So funktioniert die Wissenschaft. Mhm. So diese Forschenden aus Tübingen haben die Überschrift gehabt in ihrer Forschung, so zu viel zum Thema Vermenschlichen, auch Pflanzen können sehen. Das war die Überschrift und haben festgestellt, dass auf elektrischer und chemischer Ebene Pflanzen fast so funktionieren wie unser menschliches Auge. Ah ja, das war 1995, immerhin 90 Jahre nach Haberland. Und dann tauchte schon seit Jahren in der Szene eine Pflanze auf aus Südamerika. Also wir wissen ja nicht, was machen Pflanzen mit dem, was sie sehen? Ist das wirklich scharf oder ist das nur hell und dunkel? Das weiß man alles nicht so genau.
Ja, das hätte ich mir eben noch vorstellen können, dass sie so eine Art Schatten und Licht wahrnehmen. Aber du sagst ja dann auch, die sehen wirklich wahrscheinlich scharf. Und das finde
genau.
ich...
So, also, und dazu gibt es halt eine aktuelle Studie, die ist gerade in Veröffentlichung. Da bin ich aber zufällig drin, weil ich die Forschungsgelder vermittelt habe für die Universität Bonn. Universität Bonn ist keine Esoterikbude, wie man weiß, sondern weltweit renommierte Universität. Und dort die Biologie in Poppelsdorf, die haben, das ist ein brasilianischer Doktorand, Felipe Yamashita, der hat eine südamerikanische Pflanze untersucht aus Chile, dem Süden Chiles. Das ist eine Schlingpflanze, die wächst auf Bäumen, auf Büschen. Und tarnt sich, um von Pflanzenfressern nicht gesehen zu werden, indem sie die Blätter der Trägerpflanze nachbildet. Manche Pflanzen haben Gift, manche Stacheln und die tarnt sich eben optisch, dass sie nicht gefunden wird. Jetzt hat man lange vermutet, das war noch 2014, naja, die Trägerpflanze gast vielleicht irgendwas aus und das triggert ein genetisches Programm und dann macht die eben automatisch diese Blätter. Dieses Vollautomatische ist immer noch eine sehr traditionelle Sichtweise auf Mitgeschöpfe überhaupt, dass die reagieren wie Maschinen, vollautomatisch, ohne irgendwelche Intelligenz und so weiter. Davon verabschiedet man sich großflächig in der Biologie
also aktuell. Also es ist so ein Reiz kommt und auf diesen Reiz gibt es halt die eine botanische Antwort sozusagen.
Und das wird immer mehr abgelegt. Die Zeitschrift Nature, die ist ja auch sehr bekannt, hat schon von einer kopernikanischen Wende gesprochen. Also das ändert sich gerade alles, die Sichtweise in der Biologie, weil man sagt, ach, die sind intelligent, die treffen Entscheidungen. So, und bei dieser Pflanze, Bukila trifoliata heißt die, wer mal nachschauen möchte, da gibt es weltweit in Forschungskreisen nur eine große Pflanzengruppe. Man muss ja sehr viel reproduzieren, damit man das Ergebnis immer wieder überprüfen kann. Mhm. Gibt es nur eine Pflanzengruppe, nämlich die aus der Uni Bonn. Die ist gerade weitergereicht worden an die Universität Florenz per Ferntransport, weil man da jetzt weiter dran forschen möchte. Und bei dieser Pflanze möglicherweise sieht die diese Blätter und macht dann andere Blätter. Und das wollte man überprüfen und hat gesagt, der zeigen wir mal nur Fotos. Also das ist ja total abgefahren. Die Frage, kann diese Pflanze Abbildungen auf Fotos erkennen? Und dazu hat man Blätter genommen von Pflanzen, die sie evolutionär nicht kennen kann, die so weit weg sind, dass sie sich evolutionär nie begegnet sind. Zum Beispiel Ginkgo-Blätter von diesem chinesischen Baum. Ja. Und diese südamerikanische Pflanze hat, wenn die Seitenwände der Box, in der diese Pflanze im Topf steht, mit Ginkgo-Fotos beklebt werden, macht sie Ginkgo-Blätter nach. Werden diese Boxenwände mit Kapuzinerkresseblättern beklebt, macht sie Kapuzinerkresseblätter nach. Also das ist der weltweit erste Nachweis, dass diese Pflanze Abbildungen auf Fotos scharf erkennt.
Also das nächste Blatt, das sie raustreibt, empfindet sie dann dem genau. nach, was sie sieht.
Genau.
Sieht, sage ich jetzt auch mal.
Interessanterweise, ja, das ist Sehen. Also wir scheuen uns zu sagen, das ist Sehen. Also die haben Linsen, die bilden etwas nach, was sie auf Fotos vorgesetzt bekommen. Da gibt es keine zwei Interpretationsmöglichkeiten mehr. Das ist Farbe und Druckerpapier. Also da kann nichts getriggert werden. Und dazu noch, um das zu erschweren, was gar nicht notwendig wäre, von anderen Kontinenten, was sie gar nicht kennen kann. Und nach 4 Wochen hört sie auf damit, weil sie offensichtlich realisiert, das ist gar keine Pflanze, was sie da sieht.
Das auch noch.
Auch das, also Pflanzen werden sind
lange unterschätzt worden. Die hat also gemerkt, dass sie verhohlepiepelt worden ist, so von genau. wegen, ey, ich passe mich hier meine Umgebung an, die Umgebung ist gar nicht real, also lasse ich das mal fein bleiben.
Also ja, da gibt's mittlerweile, in der Pflanzenforschung gibt's, man kann Erbsen trainieren wie Hunde und so weiter. Also in der Pflanzenforschung tut sich gerade sehr, sehr viel. Und jetzt ist natürlich die sportliche Frage, wenn, also zum Beispiel dieser Gottfried Haberland, der hat das an Bäumen auch, an Birken, an Buchen und so weiter festgestellt, wenn die solche optischen Linsen haben, und er hat damals schon vermutet, das sind Pflanzenaugen. Ja, also da wird ein irgendetwas mit Sehen stattfinden. Aber was sehen die, was wollen die überhaupt sehen und was machen die da draus? Das wissen wir bei Bäumen nicht. Also jetzt kommen lauter Folgefragen. Ich bin mal gespannt, was Wissenschaft macht. Weil ich würde zum Beispiel gerne wissen, was interessiert Buchen überhaupt? Und dann kann man das erst nachbilden und sagen, ich setze ihr mal was Künstliches vor, reagiert sie darauf? Aber dazu muss ich wissen, wie reagiert sie? Bei dieser Buchilla trifoliata weiß man, aha, sie reagiert, indem sie diese Blattform imitiert. Aber bei Buche weiß ich das nicht. Aber das habe ich zum Beispiel in einem Buch angenommen, dass wir haben Sehorgane, Linsen mit Lichtverwertung, wo entsprechende Reaktionen stattfinden. Und da nehme ich mir die Freiheit und sage jetzt im Voraus, die sieht. Das habe ich im Buch aber auch entsprechend kommuniziert. Das nimmt übrigens Parsimonitätsprinzip in der Biologie, dass wenn man sagt, dort sind ähnliche oder sogar identische Organe, dann darf man davon ausgehen, dass das ähnlichen Zwecken dient. Ne? Weil, anderes Beispiel, Pflanzen machen Photosynthese, das hat man allerdings, ich weiß nicht, ob man das überhaupt an 1% aller Pflanzen überhaupt untersucht hat. Heute sagt man, jede Pflanze, die grün ist, macht Photosynthese. Das wird einfach vorausgesetzt, ohne dass man es untersucht hat.
Ne? Also lernt man es ja auch in der Biologiestunde schon. Ne?
Ist ja auch richtig, man muss dazu nicht jede Pflanzenart nochmal untersuchen, ob die wirklich diese Photosynthese auch chemisch auch komplett genauso macht. Da geht man einfach davon aus, es ist ja auch korrekt. Ne?
Ja, ebenso ist ja auch untersucht und ich glaube auch schon wirklich gut fundiert und wissenschaftlich, dass die Pflanzen mittels Duftstoffen miteinander kommunizieren, ne? Dass sie dann irgendwie sagen, es kommt Trockenheit, da duften sie dann irgendwie stark harzig oder wie auch immer, ne? Also mit diesen Terpenen und Triterpenen arbeiten die wohl viel, was wir ja als angenehm Wohlgeruch empfinden, wenn wir gerade durch einen Tannenwald gehen, die ätherischen Öle, das ist eigentlich, wenn die Pflanze vielleicht sogar um Hilfe ruft oder Nachbarn informiert, Achtung, da kommt ein dicker, fetter Borkenkäferbefall, wappne dich. Ne?
Genau.
Also das ist glaube ich, schon relativ, das ist auch relativ anerkannt schon. Das mit dem Sehen habe ich echt jetzt in deinem Buch zum ersten Mal irgendwie
ja, gehört, und gelesen. Das ist der Vorteil, wenn man direkt mit der Forschung redet oder sogar mit drin sitzt, sozusagen als Zaungast in dem Fall, dass wir wirklich die neueste Forschung auf den Tisch kriegen. Mhm. Ja? Also es ist echt cool, super spannend, was da gerade abgeht, wirklich unfassbar. Und zu den Duftsignalen, das ist sehr, sehr gut entschlüsselt. Man kennt mittlerweile hunderte Vokabeln. Die Uni Leipzig zum Beispiel hat das an Eichen untersucht. Aber übrigens die Überschrift der Uni Leipzig, also dieses Vermenschlichen, hört sich ja so abwertend an, wo er sagt, Leute, wir müssen alles in menschliche Sprache übersetzen, sonst verstehen wir es nicht. Also solange wir kein Bäumisch können, müssen wir menschliche Sprache übersetzen. Und dann wird es automatisch so eingeordnet, auch vereinfacht, dass wir das kapieren. Uni Leipzig, Überschrift, Eichen rufen Vögel zur Hilfe. Originalüberschrift, eine Pressemitteilung der Uni Leipzig. Und sagt, und jetzt sind natürlich keine Eichen da, die rufen, hallo Vögel, hier passiert gerade was, helft uns doch. Sondern in dem Fall ist das ein Warngas, was Vögel registrieren. Und dann wissen die, die Eiche wird von Raupen befallen, fliegen dahin und picken die Raupen von den Eichenblättern. Hat man also sehr, sehr aufwendig rekonstruiert, Versuchsaufbauten gemacht. Zweifelsfrei festgestellt, Eichen holen sich Vögel zur Hilfe, aber eben nicht mit Schallrufen. Ne? Wenn man schreibt, Eichen rufen Vögel zur Hilfe, weiß jeder, das sind keine rufenden Bäume, sondern da findet Kommunikation statt. Und genau das ist so. Also nicht nur zwischen den Bäumen, sondern sogar zwischen Bäumen und Tieren.
Ja, ich habe da immer so ein bisschen Berührungsängste, wenn ich über solche Themen spreche, weil das dann immer gleich so in so eine esoterische Ecke geht, ne?
Richtig.
Es gibt ja auch immer diese Idee mit den Pflanzendevas, also dem Geist der Pflanze, dem man sich nähern kann. Finde ich auch ein sehr spannendes Feld, aber das ist so ein schmaler Grat, ne? Was lässt man da auch für sich zu? Was nimmt man an? Aber eben. Du arbeitest ja mit Wissenschaftlern und da sind wir schon weg vom esoterischen Bereich, sondern das ist wirklich erforscht, in Studien belegt, festgestellt.
Genau. Das wird, sagen wir mal, von der Forstlobby, die ja ihr Geschäft bedroht sieht, die versuchen, das in die esoterische Ecke zu treffen. Übrigens nichts gegen Esoterik, nur das sind Dinge, die sich konservativ wissenschaftlich nicht beweisen lassen. So würde ich es mal sagen. Ne? Das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber ich selber bin da auch eher so auf diesem kleinst gemeinsamen Nenner, das ist konservative Wissenschaft. Nochmal, das ist universitäre oder von anerkannten Forschungseinrichtungen durchgeführte Studien, die so und so oft reproduzierbar sind und dann auch noch extern begutachtet werden, also peer-reviewed und in Fachmagazinen veröffentlicht. Das ist die Basis, auf der ich erzähle.
Ne? Genau.
Weil das ist auch etwas, auf das sich Gesellschaft einigen muss. Also das darauf beruht übrigens unsere Demokratie, dass wir sagen, wir erkennen Fakten an, wir unterscheiden das sauber von Meinungen. Das habe ich übrigens in meinem Buch auch gemacht. Ne? Also manche Sachen werden ja noch diskutiert. Dann muss man den Stand der Diskussion darstellen.
Ja.
Aber da, wo wir Studien haben, da muss man sagen, das müssen wir als Fakt akzeptieren für diesen engen Bereich, der untersucht worden ist. Also wir kommen nochmal auf das Beispiel Buchyla trifoliata zurück. Da wissen wir eindeutig, sie kann Fotos erkennen. Das ist jetzt bewiesen. Wir wissen bei Buche hat auch Augen, aber da wissen wir nicht, was sie damit sieht. Ne? Also diese Augen, ich zeige es dir nochmal, ich halte es extra nochmal hoch. Ich finde das cool, das ist schon 1905 von einem Botanikprofessor aufgeschrieben worden und auch wirklich gut begründet, wird übrigens in der Studie von der Uni Bonn ausdrücklich zitiert. Als Vorläufer.
Wie bist du an das Buch gekommen? Das ist doch antiquarisch, das gibt es doch eigentlich nicht mehr.
Ja, das gibt es nicht mehr. Wie mache ich das? Ich gucke, was gibt es überhaupt zu dem Themengebiet für Forschung? Und dann wird oft verwiesen, ich habe übrigens hier, das kann ich auch mal zeigen, auch gerade reingekommen, deutsche Erstausgabe, Charles Darwin hat sein vorletztes Buch über Wurzeln geschrieben. Auch nicht bekannt. Da schreibt er, ich lese es mal vor, weil das ist wirklich cool, im letzten Satz, warte mal gerade, ob ich den so überhaupt auf die Schnelle finde. Warte mal gerade. Das lohnt sich, weil darauf geht auch eine andere Forschung zurück, wo es um das Thema Pflanzenhirn geht. Also, Original Charles Darwin 1881, ich glaube, Englisch ist es 1880 erschienen. Es ist kaum eine Übertreibung, wenn man sagt, dass die in dieser Weise ausgerüstete, es geht um Wurzelspitzen, ausgerüstete Spitze des Wurzelchens, welche das Vermögen, die Bewegung der benachbarten Teile zu leiten hat, gleich dem Gehirn eines der niederen Tiere wirkt. Das Gehirn, also Pflanzengehirn, das Gehirn sitzt innerhalb des vorderen Endes des Kopfes, erhält Eindrücke von den Sinnesorganen und leitet die verschiedenen Bewegungen. Also es ist das erste Mal, dass postuliert wurde und dass das ganze Buch geht darüber, hat sehr akribisch auch geforscht. Das ist keine Hypothese, sondern ein Forschungsergebnis, dass in den Wurzelspitzen das Pflanzenhirn ist. Und das untersucht zum Beispiel die Uni Bonn, das untersucht wird in Australien, untersucht von Monica Gagliano, das wird an der Uni Florenz untersucht, also alles renommierte Forschungseinrichtungen, das ist mittlerweile durch. In den Wurzelspitzen sitzt so etwas wie das Pflanzenhirn, da laufen elektrische, chemische Prozesse bis hin zu den Neurotransmittern, fast identisch wie bei uns im Gehirn. Und auch dazu gibt es aktuelle Forschung, dass dort tatsächlich die Reizverarbeitung stattfindet. Aber nochmal, das hat Charles Darwin, ich habe es gerade vorgelesen, schon um 1880 herausgefunden, mit moderner Forschung, mit modernen Forschungsmethoden nochmal ausdrücklich bestätigt.
Man geht ja auch davon aus, dass Pflanzen auch ein Erinnerungsvermögen haben. Und wenn da wirklich so Neurotransmitter wirken, kann man sich auch gut vorstellen, dass die, wie bei uns wahrscheinlich auch, man weiß ja auch bei uns nicht genau, wo wird das jetzt hier reinsortiert, dass das irgendwie so abgelegt wird. Ja,
ja.
Was weiß ich, eine chemische Kette oder irgendwas. Ne? Was dann
das kann man alles
Ecke
auf Biochemie runterbrechen.
Ja, genau. Aber ich glaube, ja, das funktioniert wahrscheinlich schon. Du hast
natürlich
auch gesagt, dass man sich gerade bei Bäumen das eigentlich umgekehrt vorstellen muss. Das, was wir so als Krone, als Haupt sehen, das sind vielleicht nicht die Füße, aber jedenfalls ist der Wurzelstock, der ja eigentlich fast eine Spiegelung der Krone ist, ist eigentlich das Gehirn und das steckt in der Erde. Das finde ich auch sehr spannend.
Genau, also es ist, wir sagen Baumkrone, weil wir automatisch denken, oben ist wie bei uns der Kopf und unten sind die Füße. Deswegen werden Wurzeln oft mit Füßen verglichen. Was ja auch irgendwo stimmt, der Baum steht ja da drauf, ne, und hält sich auch damit fest. Aber es ist gleichzeitig das Baumhirn. Ne? Mhm. Charles Darwin lässt grüßen. Und das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man eine Metapher einsetzen würde, dann würde man sagen, der Baum steht auf dem Kopf.
Mhm. Ja, und umso schlimmer für die Pflanze muss es eigentlich sein, wenn die immer wieder ausgegraben, versetzt wird. Der Wurzelballen wird klein gehalten. Das wäre ja wie, wenn man bei uns das Denken einschränken würde. Ne?
Ja, dazu gibt es übrigens auch interessante Ergebnisse, das weiß man schon lange. Wenn man bei Bäumen die Wurzeln beschneidet, also Hirn amputiert, dann wurzeln die nicht mehr tief. Da kommt übrigens das Märchen her, Fichten wären Flachwurzler, was sie nicht sind. Die werden ja dann zu doof, die werden ja dann zu doof, sich festzuhalten. Aber Fichten werden halt in Plantagen angebaut. Das heißt, die kommen aus der Baumschule. Ist ja auch komisch, eine Schule, in der hirnähnliche Strukturen entfernt werden.
Ja, irgendwie und eklig, ne?
Irgendwie eklig. Also man weiß nicht, warum. Es ist ja vieles nicht erforscht. Aber das weiß man empirisch, dass Bäume, deren Wurzeln beschnitten wurden, nicht mehr tief wurzeln. Also das ist übrigens eine Zeit lang sogar im Staatswald von Rheinland-Pfalz, wo ich ja Förster war, verboten gewesen, Bäume mit Wurzelschnitt zu pflanzen, weil man das wusste, die Wurzeln nicht mehr tief. Mittlerweile hat man es schon wieder vergessen. Und pflanzt wieder Baumschulware, die beschnitten ist. Aber beschnittene Bäume wurzeln nicht mehr tief. Man weiß nicht, warum, aber die ändern ihr Verhalten.
Ja, aber das ist ja bei vielen Pflanzen so. Also ich bin ja Kräuterpädagogin und bin da jetzt auch so in dem Pflanzenwesen und Umfeld ganz schön drin. Und da habe ich irgendwo bei einer Fortbildung habe ich auch gehört, dass die mal eine Spitzwegerichpflanze genommen haben und die quasi hinter eine Glasplatte. Und das ging metertief in die Erde rein mit Wurzeln und Wurzelchen und nochmal Wurzelchen. Also es ist nicht nur bei Bäumen so, sondern auch bei, sag ich mal, Topfpflanzen, die man dann raussetzt. Ne? Die haben gar nicht die Chance, wenn sie da nicht gesät wurden oder von allein sich da eben ansiedeln, so tief und so fein sich zu verästeln. Also das fand ich auch interessant. Ja. Da denkt man bei so einem kleinen Pflänzchen eigentlich nicht, dass das sich dann doch so in der Erde so verteilt und wahrscheinlich auch vernetzt mit den Nachbarn. Das ist ein spannendes Feld jedenfalls.
Wenn man das mal schauen möchte, da gibt es einen Wurzelatlas, weiß ich, ob du den kennst, von der Lore Kutschera. Das ist eine Wissenschaftlerin von der Uni Wien. Die Uni Wageningen hat das aber aufgegriffen, führt den fort, also Wurzelatlas. Da kann man zum Beispiel sehen, dass Löwenzahnwurzel, also sie hat das damals alles ausgegraben, akribisch, also wirklich bis in die letzten Spitzen, und zum Beispiel bei Löwenzahn festgestellt, dass der bis zu 3 Meter tief wurzelt. Ne? Ah, okay. Also richtig tief. Ne? Also, also eigentlich findet das Pflanzenleben unterirdisch statt, und der oberirdische Teil ist überwiegend das Ernährungsorgan. Ne? Und wir denken immer, das ist der Baum oder das ist das Kraut und hängen da so ein paar Wurzeln dran. Nee, unterirdisch spielt die Musik.
Ja. Ja, und beim Löwenzahn ist das auch eine schöne Erklärung, wo man den nie aus seinem Garten rauskriegt, weil bricht immer ein Stück ab bei einer 3-Meter-Wurzel. Ist klar, der kommt halt immer wieder, aber da muss man auch genießen und sagen, ey, fein, er setzt sich durch, ist eigentlich toll, ist es ja auch. Genau. Jetzt müssen wir aber doch nochmal, bevor wir völlig abschweifen, nochmal zu deinem Buch zurück, oder möchte ich zumindest. Diese Buche ist ja so ein bisschen deine Buche, weil die eben auch bei dem Forsthaus wächst oder in wirklich sehr fußläufiger Entfernung. Ist es sowas wie deine Buche und hast du eine besondere Beziehung zu dieser Buche und sollte vielleicht nicht sogar jeder Mensch so einen Beziehungsbaum haben?
Ja, also erstmal zu meiner Buche in Anführungszeichen. Die wächst in einem Waldreservat, was so quasi hinterm Gartenzaun losgeht, wo seit Jahrzehnten nichts mehr drin gemacht wird. Also diese Bäume sind sozusagen wild. Die sind noch nicht gepflanzt worden. Ne? Das sind wahrscheinlich Abkömmlinge der Urwälder. Und warum dieser Baum? Also ich habe einen Baum genommen, ich habe gesagt, ich möchte so ein Buch schreiben und ich nehme mal einen Baum, den ich schon länger im Auge habe. Diese Buche, die ist schon krank, da fällt auf der einen Seite ein bisschen die Rinde runter und ich gehe nach jedem Sturm gucken, steht die noch, hoffentlich ist sie noch da, und dachte ich, Mensch, die nimmst du mal, was die so für ein wechselvolles Leben hinter sich gebracht hat, das würde ich gerne mal sehen. Also deswegen habe ich diesen Baum genommen. Das Überraschende war, das Ziel ist ja, Empathie zu wecken, generell für Bäume, Verständnis für diese Mitgeschöpfe, die wirklich total faszinierend sind. Und dieser Baum ist mir total ans Herz gewachsen. Und auch die anderen Bäume im Umfeld, die ja auch eine Rolle spielen, alte Kiefern und so weiter, die sehe ich tatsächlich jetzt mit anderen Augen. Und es gibt eine Testperson, das ist meine Frau, die, was soll man ja nie machen als Autor, dass man seine Frau oder umgekehrt seinen Mann eben Test lesen lässt, nahestehende Personen neigen dazu, alles toll zu finden. Ne? Ist ja auch schön. Meine Frau,
ja, aber
man ist
selber
da,
kommt mit der Kritik nicht so klar von nahestehenden Menschen. Das kann natürlich oder so, auch passieren.
Ne? Das kann natürlich auch passieren. Ne? Also meine Frau ist da sehr, sehr klar, freundlich, aber sehr klar und liest auch schlechte Tage von mir raus oder wenn ich was unverständlich geschrieben habe. Und deswegen verlasse ich mich auf ihr Urteil, was bis jetzt auch immer ganz gut gesessen hat. Und bei diesem Buch ist sie in Tränen ausgebrochen, ne? Wo ich dachte, okay, das wirkt. Ne? Es ist noch, mir noch kein Buch passiert und das sollte ja auch besonders emotional sein. Das haben wir mittlerweile auch in einer Reihe von anderen Leuten noch bestätigt. Mhm. Und interessanterweise sind ihr auch die Bäume auf einmal ganz anders ans Herz gewachsen, weil sie kennt die ja. Und jetzt kommen wir zu deinem Vorschlag. Sollte nicht jeder Mensch so einen Baum haben? Ja, und dazu muss man keinen Garten haben. Das kann in der Straße sein, der nächste Baum oder im nächsten Park oder eben in dem Wald, in dem man immer spazieren geht. Dass man mal schaut, das empfehlen wir auch Kindern, sich mit Bäumen zu befreunden. Das ist natürlich jetzt nicht auf Gegenseitigkeit, also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass der Baum in irgendeiner Form eine Reaktion zeigt, aber man beobachtet den Baum über die Jahreszeiten, über die Jahre und dann merkt man, ah, der ändert sein Verhalten oder ihm geht es mal gut, mal schlecht oder ja, was passiert da eigentlich so? Wie verhält er sich zu anderen Bäumen der gleichen Art? Und dann sieht man, ah, das sind Individuen, es gibt Bäume, die sind nicht, handeln nicht besonders schlau, also auch da gibt es Unterschiede, ne? Und manche Bäume eben doch oder die machen Fehler und korrigieren die auch wieder. Lauter so ein Zeug kann man wunderbar beobachten und dazu braucht man ja keinen eigenen Baum, sondern nur irgendeinen Baum.
Ja, und ich denke, je mehr man sich mit einem Teil beschäftigt und wirklich auch mal ins Detail guckt, umso näher kommt man dem und auch emotional, aber auch, ja, man beobachtet wahrscheinlich immer feiner und immer feiner. Also finde ich auch ganz spannend. Und also ich muss sagen, ich habe mich auch schon erwischt, ich fand das ja auch mal so ein bisschen, ja, die Leute, die mit Pflanzen reden oder Bäume umarmen, ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich mit Bäumen quatsch, gerade auf meiner Standardrunde so, ach, da bist du ja wieder. Also, ne, also so ganz unbewusst habe ich auch gedacht, Mensch, hoffentlich hört dich jetzt keiner, das ist ja echt doof, aber dadurch nehme ich den Baum auch wieder anders wahr, ne, und indem ich mich bewusst an dem erfreut, vielleicht wirklich mit dem red oder den kurz berühre, stellt mir schon eine Beziehung her und dadurch, ja, guckt man genauer hin. Ich denke, das funktioniert schon mal ganz gut.
Also es funktioniert auf jeden Fall. Sagen wir mal ein einfaches Beispiel. Man hätte die Möglichkeit, ich habe es noch nicht gehabt, aber man würde mit so einem Schlauchboot rausfahren zum Whale-Watchen und hat die Möglichkeit, so einen Wal mal anzufassen. Wir kennen ja wahrscheinlich alle diese Videos, ne, mit Grauwalen in der kalifornischen Bucht oder was auch immer. Sowas. Also wenn ich die Gelegenheit hätte, einen Grauwal mal anzufassen, würde ich das natürlich tun. Und ich glaube, das würde mich glücklich machen. Dem Wal wäre das wahrscheinlich völlig wurscht. Und so denke ich, wird es auch bei Bäumen sein. Ich glaube nicht, dass dem Baum das irgendwas gibt, wenn ich da die Hand dran lege. Aber hey, das ist ein Riesenlebewesen. Ich finde das cool. Solche gigantischen Lebewesen. Und ja, das, was du sagst, natürlich kann man zu einem Baum auch irgendwas sagen. Ich glaube nicht, dass er das versteht, ne? Oder dass da irgendwas zurückkommt. Aber alleine das ist ja, also Interaktion ist in dem Fall nicht, aber es ist eine Aktion, die einem Spaß machen kann. Ne? Dass man sagt, Mensch, was machst du denn heute wieder? Oder ne? Also, wie gesagt, der steht da und kriegt das wahrscheinlich gar nicht mit. Also Bäume können sehr wohl auf Schallwellen reagieren, aber eher auf Raupenfraß oder sowas.
Ja. Oder wenn jemand an den Wurzeln rumtickert oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich
ja, also das, so, ne? Sachen, also das ist das zumindest, was man weiß. Aber übrigens, wenn wir noch mal gerade beim Hören sind, gibt es auch ein ganz süßes Experiment bzw. Forschung aus den USA. Da hat man ein Nachtkerzengewächs, was übrigens häufig auch in deutschen Gärten verbreitet ist, mittlerweile festgestellt, das ist, glaube ich, von letztem oder vorletztem Jahr die Studie, das hört anfliegende Bestäuberinsekten, kann die hören. Das merkt man, dass es dann sofort den Nektar süßer macht und antwortet mit dem Vibrieren der Blütenblätter. Also wirklich, da findet tatsächlich eine Interaktion statt, Blütenpflanzen gegenüber Tiere. Also hören spielt wahrscheinlich bei Pflanzen eine sehr große Rolle, aber das, selbst wenn sie unsere Schallwellen wahrnehmen würden, da interpretieren, was da für eine Information für uns dahinter liegt, da würde ich sagen, also zumindest für mich wäre das ein Schritt zu weit. Ne? Wenn manche Leute sagen, ja, aber ich spüre da was, alles gut, möchte ich auch keinen wegnehmen.
Darf man ja, ne? Wenn einem danach ist, darf man da ja gerne was spüren.
Bei. Alles, und wenn Leute sagen, da kommt auch was zurück, alles gut, ich selber spüre das nicht, brauche ich aber auch gar nicht. Ich finde Bäume auch so völlig faszinierend. Ne? Und deswegen, also wenn man da eine emotionale Beziehung aufbaut, das ist ja genau das, was ich will, weil man, das ist ja der Hintergedanke, dann anders mit Bäumen und auch Wald umgeht.
Ja, das, ich denke, so funktioniert das wahrscheinlich schon. Und das ist vielleicht auch das, warum ich dann peinlicherweise manchmal die Bäume anquatsch, weil ich dann ja einfach genauer hingucke oder ey, in der Ecke warst du schon mal, da habe ich mich wohl gefühlt. Und dann, ja, teile ich das eher mir mit als dem Baum wahrscheinlich, ne? Aber Also wie gesagt, ich hoffe immer, dass mich dann keiner erwischt, wenn ich da vor mich hin quatsch. Aber bisher ist es gut gegangen.
Gerade in Bezug auf Bäume ist die Gesellschaft doch ein bisschen toleranter geworden. Und es gibt ja auch, die nennt man ja auch Tree-Hugger, Leute, die gerne Bäume umarmen, was einem auch was geben kann. Mir, also als Person und nicht dem Baum. Und das, diese Tree-Hugger finde ich immer ganz klasse. Mag ich total, das Völkchen, weil Menschen, die Bäume umarmen, können keine Motorsäge halten.
Ja, das ist natürlich ganz einfach. Aber auch bei denen hat man, glaube ich, auch mit Studien rausgefunden, dass in der Höhe, wo dann tatsächlich so die Nase, der Mund sind, wenn man einen Baum umarmt, dass da wohl besonders intensiv ätherische Öle oder ätherische Öle aus dem Baum ausströmen. Also ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ja.
Kenne ich jetzt nicht die Studie, aber also wenn
irgendwo habe ich das gelesen.
Kann ja durchaus sein. Also weiß ich nicht, ich weiß ja auch nicht alles. Ne? Gott sei Dank, sonst wäre das Leben langweilig.
Jetzt sind wir schon irgendwie bei Verständnis und Beziehungen zu Pflanzen. Wann werden wir den Wald wirklich verstehen? Glaubst du, da gibt es irgendwas? Gerade dieses, wir haben es ja kurz angesprochen, dieses Wood Wide Web, für die Leute, die es nicht wissen, das ist das vor allem Pilzgeflecht, das eigentlich den ganzen Wald miteinander verbindet, die einzelnen Arten miteinander verbindet, das sich eigentlich durchzieht und über das auch kommuniziert wird. Ich denke, das ist auch schon so weit belegt, dass man das jetzt einfach so behaupten darf. Ne?
Ist belegt,
dieses Wood Wide Web, analog zum World Wide Web natürlich, das Internet der Bäume heißt das ja auch. Ne?
Genau. Also das ist belegt. Ne? Das Wood Wide Web ist, wie gesagt, hat mir zum Beispiel neulich mal jemand zugeschickt, ein Wissenschaftler, ein Pilzforscher, wo es ausdrücklich nochmal drinsteht, auch wenn die Forstindustrie das nicht hören mag. Aber das ist ja egal. Das weiß man. So, was war die Frage nochmal? Du hast gerade.
Wann werden wir den Wald wirklich verstehen? Glaubst du, so ein Zeitpunkt wird kommen, wo wir so ein, sag ich mal, 90% Verständnis wirklich von Wald haben?
Nein, das wird nie passieren. Also wir können sehen, ob es dem Wald gut geht oder nicht. Mal ein einfaches Beispiel, wir wissen bis heute nicht, wie ein Gedanke in unserem Gehirn entsteht. Da habe ich mich übrigens mal mit einer Forscherin von der TU München drüber unterhalten. Es ist nicht erforscht. Ne? Wir wissen ganz vieles über unseren eigenen Körper nicht. Und auch den werden wir wahrscheinlich nie so richtig verstehen. Wald ist ja aus ganz vielen Arten zusammengesetzt. Nur als Beispiel, in 2 Esslöffel Waldboden, das ist eine Studie aus Norwegen, haben die über 40.000 verschiedene Bakterienarten gefunden. Also verschiedene Arten. Rund 50 Milliarden Individuen. Plus pro Gramm bis zu 25 Kilometer Pilzfäden und so weiter und so fort. Und dann noch ganz viele Insekten. Und was die alle machen, wissen wir nicht. Wir kennen geschätzt 90% aller Arten eines Waldes nicht. In Deutschland auch schon nicht. Natürlich viele Pilze, viele Bakterien, aber auch tausende von Insektenarten nicht. Nicht erforscht. Also noch nicht mal bekannt. So, und selbst wenn sie bekannt sind, müssen wir ja wissen, was tun sie dort? Wie interagieren sie mit anderen Arten, mit welchen denn und so weiter, wissen wir alles nicht. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts wissen. Wir können, sagen wir, unseren eigenen Körper zum Beispiel, wir wissen, ob wir krank oder gesund sind. Dann nehmen wir zur Not das Fieberthermometer. Es gibt ja auch andere Krankheiten, aber nehmen wir mal an, Fieber. Fieberiger Infekt. Dann wissen wir, 42 Grad ist ganz schlecht, sollte man was unternehmen. Ne?
Ja.
Und so kann man bei Wald auch machen. Bei Wald kann man Temperatur messen per Satellit. Gesunder Wald ist kühl. Bis zu 10 Grad kühler als die freie Landschaft. Mache ich zum Beispiel eine Kiefernplantage draus, wird der schon 8 Grad wärmer im Sommer. Also wir sehen, wenn ich was verändere, steigt die Temperatur. Oder ich nehme zu viel Holz raus, wird der auch heißer, weil halt Lücken entstehen. Der kann sich nicht mehr so gut kühlen. Unser Körper auch nicht, wenn wir Fieber haben. Ne, das kann man messen. Man kann messen, wie viel Photosynthese macht er denn? Also wie gut ernährt er sich? Kann man auch messen. Bei Menschen gibt es dafür eine Waage oder es gibt einen Vitamincheck oder was auch immer, Herz-Kreislauf. Das kann man alles machen bei Bäumen und bei Wald, bei Waldökosystemen. Aber wie das im Detail funktioniert, wissen wir im eigenen Körper nicht. Und das werden wir auch bei Wald nie wissen. Und deswegen bin ich jemand, der sagt, seid vorsichtig mit Waldumbau und neuen Baumarten und diesem ganzen Kram. Ihr habt ja noch nicht mal das alte System verstanden. Und gute Nachricht für alle, die zuhören, intakte heimische Waldökosysteme sind bis jetzt sehr gut durch die Klimakrise gekommen.
Ja, da schließt sich eigentlich schon die nächste Frage von mir an. Wie geht denn eine Forstwirtschaft aus deiner Sicht? Weil der Mensch ist nun mal so, dass er auch was aus der in Natur entnimmt. Also Holz erntet, wie es so schön heißt. Also wie du auch den Unterschied machst zwischen Holz ernten und Bäume umsägen oder Bäume töten. Mhm. Na? Aber es ist nun mal so, wir sind Teil der Natur und entnehmen Dinge, die wir auch brauchen. Wie kann man das in den Einklang bringen? Wie kann man eine gute Forstwirtschaft in deinen Augen machen?
Ja, das soll ja genau dieser neue Studiengang lernen an der Hochschule Eberswalde. Das nennt sich adaptives Management. Das heißt, man macht was, überprüft das und man leitet daraus Folgen ab. Das wird ja im Moment nicht gemacht bei der Forstwirtschaft. Forstwirtschaft sagt ja, wir wissen sowieso alles und wir hacken ab und machen einfach was Neues, ne? Und es reicht, wenn wir alle 10 Jahre mal genau hinschauen. Adaptives Management bei uns heißt, man überprüft sich ständig. Ich mache etwas, es gibt moderne Satellitendaten, da kann ich in Echtzeit jetzt sofort nachschauen, wie warm wird der Wald, was ist da passiert. Und also ich mache eine Durchforstung und dann sehe ich, ah, geht es dem Wald noch gut im nächsten heißen Sommer? Ah, doch nicht, dann war das zu viel. Dann muss ich reduzieren. Wir machen ja gleichzeitig das Klima auch wärmer. Das heißt, wenn etwas heute stimmt, muss nächstes Jahr schon nicht mehr stimmen. Also da muss man sich rantasten. Wichtig ist immer, dem Wald geht es gut. Ne? Also das ist das Primat des Waldes. Weil ohne Wald können wir auch kein Holz ernten. Also wir müssen immer drauf schauen, wie geht es unseren Patienten? Kann man denen noch mal ein bisschen zur Ader lassen, noch eine Blutspende verlangen oder nicht? Mhm. Und so passt man dann die Holznutzung an und wir haben da ganz viel Spielraum. In Deutschland wird ja weit über die Hälfte des genutzten Holzes direkt verbrannt. In Öfen, in Kraftwerken und so weiter. Dann ein weiterer sehr hoher Anteil wird für kurzlebige Produkte wie Werbezettel, das sind Werbezettel, Postwurfsendungen, sind allein 38 Kilo Papier pro Kopf und Jahr. Das entspricht ungefähr, jetzt mal, wir haben es mal versucht abzuschätzen, an jüngeren Bäumen, so ungefähr 10 Millionen jüngere Bäume werden dafür gefällt, nur für die Postwurfsendungen und Werbezettel. Das sind ja Dinge, von der Seite her könnte man ja schon mal abspecken und sagen, ja, muss dafür, ja nicht
dass,
sein.
Dass man das oft gar nicht will. Also nee, ich denke oft, boah, jetzt liegt da schon wieder ein Zettel rum, will ich gar nicht, interessiert mich nicht und dann auch noch drei Stück statt nur einem. Und oh, ich denke immer, hey, du hast ja eigentlich gar keine Chance zu sagen, nee, behaltet's.
Doch, hast du. Und zwar, wenn du einen Aufkleber auf dem Briefkasten machst, dann müssen die sich per Gesetz dran halten. Das tun auch die allermeisten. Also Krebs und Aufkleber, wir können bitte keine Werbung einwerfen. Und haben wir auch bei uns natürlich drauf. Da sind schon so kleine Schritte, wo man was tun kann. Also da kann man den Wald ganz kräftig entlasten und wie gesagt, adaptives Management, vorsichtige Holznutzung und Holz bitte für langlebige Produkte nutzen, dann ist das Stand heute auch okay.
Ja, also es ist möglich, sagst du.
Ja, also Stand jetzt, ne, wir wissen nicht, was in 10, 20, 30 Jahren ist, aber Stand heute, muss man sagen, kann ein gesunder Wald das verkraften.
Ja, aber wenn man sich die Zahlen aus der jüngst erschienenen Bundeswaldinventur anguckt, da wird einem ja doch auch ein bisschen blümerant, so von wegen, der Wald stößt momentan mehr CO2 aus, als er bindet. Und wo ich das gehört habe, ich habe eigentlich gedacht, wir sind schon auf einem guten Weg, aber wenn man jetzt diese Fakten anschaut, dann wird einem doch wieder ein bisschen anders. Ne? Und dann kann man nur hoffen, dass, ja, dass der Wald sich schneller selber umbaut in einem guten Sinne, als das bisher vorangeht, ne?
Ja, also das ist eigentlich eine Klatsche für die deutsche Forstwirtschaft, weil die hat den Wald dahin gebracht. Der Klimawandel ist der Auslöser, es ist nicht die Ursache. Die Ursache ist, dass wir auf der Hälfte der Fläche nicht heimische Bäume gepflanzt haben, denen es immer schon zu warm war hier. Dann Plantagen, es ist wie eine Massenbaumhaltung, ne, muss man sagen. Also völlig naturferne, instabile Ökosysteme schaffen. Auch in den alten Laubwäldern viel zu starker Holzeinschlag. Also, dass der Wald zu einer CO2-Quelle wird, dass die Quelle heißt ja, es wird zu viel entnommen. Und zwar aktiv durch die Motorsäge. Das gast ja nicht einfach so aus. Also, wenn man den Wald in Ruhe lassen würde, wäre der Wald nach wie vor ein CO2-Speicher. Also, der Wald wird zur CO2-Quelle, heißt, die Forstwirtschaft übernutzt dort ganz kräftig. Und unser Bundeslandwirtschaftsminister schiebt es auf den Klimawandel, muss man sagen, nee, der Klimawandel verschärft diese Situation. Das macht er zweifelsohne. Aber die Ursache ist brutale, harte Plantagenwirtschaft. Das muss sich wirklich ändern, weil Wald hat für uns ganz andere Bedeutung. Holz ist eine kleine Teilbedeutung. Viel wichtiger ist der Kühleffekt, dass also der Treibhauseffekt hier nicht, der Klimaeffekt nicht so stark zuschlägt. Wald macht auch aktiv Regen. Gibt es tolle Untersuchungen. Hat übrigens Alexander von Humboldt schon entdeckt, dass Wald ganz, ganz wichtig ist für den Wasserkreislauf, für viele Regenwolken, für viel Wasser in der Landschaft und verhindert gleichzeitig auch Hochwässer. Also dieses Ausgeglichene, das macht Wald und das wird in Zukunft für uns immer, immer wichtiger. Das ist eine ganz klare Leistung, genauso wie Holz eben auch.
Ja, hast du auch sehr schön in deinem Buch beschrieben, wir duften den Regen herbei, ne? Also wie das funktioniert.
Genau.
Und das, man kann gerade diese ganzen Punkte, über die wir uns jetzt so unterhalten haben, kann man, glaube ich, sehr schön an diesem, sag ich mal, Pflanzenmärchen am Buchenleben nochmal sich einfach auf eine genießerische Art reintun und dann eben die Studien hinten nochmal angucken. Also da hat man das ganze Paket auf einen Sitz. ich fasse das jetzt so zusammen, weil wir schon unheimlich lange gequatscht haben und es war total spannend. Und also wegen mir könnten wir das auch noch stundenlang weitermachen, aber ich glaube, irgendwann steigt auch der geneigteste Hörer mal aus und sagt, jetzt ist aber mal gut mit dem Kram. Deswegen würde ich dich bitten, jetzt zum Abschluss vielleicht einfach nochmal so drei kleine handfeste Tipps für einen besseren Umgang mit der Natur für unsere Hörenden zu geben. Wenn du da so drei Punkte hast, was kann ich denn selber tun, damit der Umgang mit Natur und auch damit Wald besser wird?
Also der erste Schritt ist tatsächlich raus in den Wald, Wald erleben und möglichst empathisch erleben, also emotional. Also ich ziele aufs Herz, nicht aufs Hirn. Also es geht gar nicht darum, alle Vogelarten zu kennen und Baumarten zu kennen, sondern einzutauchen und zu verstehen, wie wichtig ist das für mein individuelles Leben. Das ist echt die Grundvoraussetzung, das ist ein erster Schritt. Also es ist jetzt gar nichts Einschränkendes, im Gegenteil, es ist was sehr Schönes. Das zweite ist, im Rahmen des eigenen Vermögens anfangen. Also das kann dieser Aufkleber auf dem Briefkasten sein, ne? Das kann aber auch, wenn man mag, eine aktive Mitarbeit in einer Bürgerinitiative, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele vor Ort, die sich um den lokalen Wald nämlich kümmern. Mhm. Bitte nicht an Baumpflanzaktionen beteiligen auf Kahlschlägen. Das müssen die Leute, die den Kahlschlag gemacht haben, nämlich tun per Gesetz. Das ist Greenwashing, das sollte man nicht tun. Also wenn man mag, kann man zum Beispiel den Browser wechseln auf Ecosia anstatt Google. Und dann wird für so und so viele Klicks ein Baum gepflanzt. Ich selber habe gerade gesagt, bitte keine Bäume pflanzen. Nein, nicht im Wald auf Kahlschlägen, aber dort, wo der Wald schon seit Jahrhunderten weg ist, durch Zivilisation oder was auch immer, dort bringt Ecosia Wälder wieder zurück. Mit der Lokalbevölkerung natürlich nur heimische Bäume und die zählen nur Bäume, die es tatsächlich gibt. Es ist also kein Versprechen, wir pflanzen einen Baum, sondern wenn du kriegst es angezeigt, paar 40 Klicks. Ah, ein Baum gepflanzt und diesen Baum gibt es in dem Augenblick tatsächlich schon. Ne? Also wir haben das bei Ecosia auch selber überprüft und haben mit denen auch schon einige Sachen zusammen gemacht. Also das ist sehr seriös. So, und das, das ist übrigens, glaube ich, für den PC, der ist auch Google hinterlegt. Aber Ecosia bekommt dann einen Teil der Werbeeinnahmen. Also die das Suchergebnis ist identisch und das kostet nichts. Ne? Es werden tatsächlich Wälder renaturiert. Also das sind drei ganz einfache Tipps. Das Allereinfachste ist Briefkasten und Browser wechseln auf Ecosia. Und dann wird die Welt schon ein Stückchen besser.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das klingt doch toll, wenn man die Welt mit ein paar einfachen Sachen ein bisschen besser machen kann. Das finde ich eine sehr positive Botschaft zum Schluss. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch, Peter. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du schreibst wieder mal ein Buch und wir können wieder drüber reden, weil ja, ich finde es unheimlich spannend. Also vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch, Kerstin. Vielen Dank. Und übrigens, ich war auch schon mal in dem Magazin selber. Das ist aber schon ganz, ganz lange her und freue mich, dass wir den Kreis sozusagen über diesen schönen, wunderschönen Podcast hier nochmal schließen konnten. Dankeschön.
Ja, stimmt. Du warst zum Thema Blockhüttenbau, weiß ich noch. Alex Krapp, richtig. Chefredakteur unterwegs.
Richtig.
Ja, vielleicht findet man das in den Tiefen der Webseite auch nochmal. Das ist gut möglich, dass das da irgendwo ist. Ja, ich erinnere mich, dass ihr da zusammen in Eifelwald wart ihr da irgendwo, ne?
Unterwegs. Ja, richtig, genau. Ne? Ja, und jetzt im Podcast spannend. Mit dir, Kerstin, sehr schön. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, wunderbar. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und ihr, liebe Hörende, wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, könnt ihr den Podcast auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor natürlich immer noch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist alles aus der Outdoor-Welt vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.